Ja, hallo. Ich hoffe, dass es für euch okay ist, wenn ich hier so nur per Zoom zugeschaltet bin. Wie gesagt, ich bin ein bisschen krank und wollte euch nicht anstecken und wollte mir auch die Fahrt ersparen. Ja, ein sehr bekannter Prediger hat mal folgende Geschichte erzählt. Zu ihm kam ein junger Mann, der erst vor kurzem zum Glauben an Jesus gekommen war. Er war verzweifelt. Ich versuche alles, ich bete lange und intensiv, ich lese meine Bibel regelmäßig, aber egal wie ich mich anstrenge, irgendwie schaffe ich es einfach nicht, so zu leben, wie Gott es möchte. Ich glaube, ich verliere meine Errettung. Das hat der Mann zu diesem Prediger gesagt. Und der Prediger hat erwidert: Siehst du meinen Hund da? Er ist sehr gut erzogen. Er ist stubenrein und er gehorcht mir aufs Wort. Da gibt es nichts zu meckern, ein sehr gehorsamer Hund. Und zum Beweis ruft er seinen Hund, der sofort herkommt und sich auf seinen Befehl hin vor ihn hinsetzt. Dann nimmt er seinen Besucher mit ins Kinderzimmer. Dort sitzt seine Tochter. Um sich herum hat sie alles verstreut, was sie in die Finger bekommen konnte. Die Tapete zieren bunte Striche, ein T-Shirt ist mit Brei bekleckert und ein strenger Geruch liegt in der Luft. Das ist meine Tochter, sagt der Prediger. Sie verursacht schrecklich viel Unordnung. Sie bekleckert sich ständig, ruiniert unsere Einrichtung und manchmal stinkt sie. Was denkst du? Wem gehört meine Liebe? Und wer wird meinen Besitz erben? Mein Erbe ist nicht mein gehorsamer Sohn, sondern meine Tochter, egal wie sie sich benimmt. Was bedeutet es, Sohn oder Tochter zu sein? Das ist unser Thema heute. Söhne und Töchter Gottes oder Sklaven? Und wir lesen im Galaterbrief. Galater 4. Allerdings weise ich euch auf Folgendes hin. Solange der Erbe noch unmündig ist, unterscheidet ihn nichts von einem Sklaven, obwohl er doch der künftige Herr des ganzen Besitzes ist. Er ist vielmehr Vormündern unterstellt und sein Vermögen wird von Treuhändern verwaltet bis zu dem Zeitpunkt, den sein Vater festgelegt hat. Genauso war es auch bei uns. Als wir noch unmündig waren, waren wir unter die Prinzipien der Welt versklavt. Doch als die Zeit dafür gekommen war, sandte Gott seinen Sohn. Er wurde als Mensch von einer Frau geboren und war dem Gesetz unterstellt. Auf diese Weise wollte Gott sie freikaufen, die freikaufen, die dem Gesetz unterstanden. Wir sollten in alle Rechte von Söhnen und Töchtern Gottes eingesetzt werden. Weil ihr nun also seine Söhne und Töchter seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in eure Herzen gesandt, den Geist, der in uns betet und Abba, Vater ruft. Daran zeigt sich, dass du kein Sklave mehr bist, sondern ein Sohn. Wenn du aber Sohn bist, bist du auch Erbe. Gott selbst hat dich dazu bestimmt. Früher, als ihr den wahren Gott noch nicht kanntet, sah das ganz anders aus. Damals dientet ihr Göttern, die in Wirklichkeit gar keine Götter sind, und wart ihre Sklaven. Jetzt aber kennt ihr Gott oder vielmehr Gott kennt euch. Wie ist es da möglich, dass ihr wieder zu den kraftlosen und armseligen Vorstellungen dieser Welt zurückkehrt? Wollt ihr ihnen wirklich von neuem dienen und ihre Sklaven sein? Ihr seid ängstlich darauf bedacht, bestimmte Tage heilig zu halten und die monatlichen und jährlichen Feste zu feiern. Ich bin in Sorge wegen euch. Sollte es etwa umsonst gewesen sein, dass ich mich euretwegen abgemüht habe? Die Gemeinden in der Provinz Galatien in Kleinasien wurden von Paulus selbst gegründet und die meisten der Gläubigen waren keine Juden. Nach der Abreise von Paulus kamen wahrscheinlich jüdische Christen aus Jerusalem zu den Gemeinden in Galatien, die sogenannten Judaisten, und versuchten sie davon zu überzeugen, dass es nicht ausreichte, nur an Jesus, den Retter, zu glauben, sondern dass die Gläubigen aus nicht-jüdischem Hintergrund auch die jüdischen Gesetze halten müssten. Zum Beispiel sich beschneiden zu lassen, bestimmte Essensvorschriften zu beachten und eben die jüdischen Feste einzuhalten. Dies sei zusätzlich zum Glauben an Jesus wichtig, um ein gottgefälliges Leben zu führen. Und damit haben die Judaisten viele der Gläubigen in den Gemeinden in Galatien überzeugt und viele haben sich tatsächlich beschneiden lassen. Als Paulus das hört, schreibt er sofort einen Brief an die Gemeinden in Galatien, um sie zurechtzubringen. Und es ist ein leidenschaftlicher Brief, das merken wir. Das Herzblut von Paulus steckt darin. Und wir spüren, wie er um die Galater kämpft. Und er zeigt auf, zuerst mal, was das Gegenteil davon ist, Sohn oder Tochter Gottes zu sein. Und das Gegenteil davon, sagt er, ist es Sklave sein. Paulus benutzt den Begriff in ganz verschiedenen Formen. Sklave sein, versklavt sein, als Sklave dienen. Und er wirft hier Dinge in einen Topf, also in diesen Topf Sklave sein, die für uns eigentlich nicht zusammengehören. Er beginnt zum Beispiel mit dem Bild eines Sohnes, der ein großes Vermögen erben wird. Also das ist ein sehr privilegierter junger Mann, der ein großes Vermögen erben wird und er ist kein Sklave. Aber Paulus macht deutlich, solange er noch unmündig ist, ist er eigentlich wie ein Sklave. Das ist, würde ich sagen, eine Übertreibung, aber er will damit etwas veranschaulichen. Paulus geht hier tatsächlich von dem Fall aus, dass der Vater des Sohnes, des Mannes, gestorben ist. Aber das spielt jetzt in dem Fall gar keine Rolle. Wichtig ist es, dass der Sohn bis zum, das war in der römisch-griechischen Gesellschaft, vom Vater festgelegten Alter Vormündern unterstellt war. Und diese Vormünder oder auch Verwalter oder Aufseher waren wahrscheinlich Sklaven. Das heißt, der Sohn lebt jetzt, solange er unmündig ist, also bis zu dem Alter, den das Vater festgelegt hat, unter der Aufsicht seiner Aufseher und sein zukünftiger Besitz wird im Moment von anderen verwaltet. Und Paulus sagt, dieser Sohn ist in dem Moment eigentlich nicht besser dran als ein Sklave. Er muss seinen Aufsehern gehorchen und er kann nicht frei über sein Erbe verfügen. Und jetzt kommt eigentlich der Vergleichspunkt. Genauso waren wir. Wir waren, sagt Paulus, unter die Prinzipien der Welt versklavt. Das ist jetzt nicht ganz klar, was Paulus genau meint mit den Prinzipien der Welt. Vielleicht vermischt er tatsächlich hier zwei Dinge. Zum einen die Prinzipien oder auch die Grundlagen des Gesetzes von Mose, das Mose dem Volk gegeben hatte. Und gleichzeitig aber auch die Grundlagen und Gesetze der heidnischen Religionen, von denen ja die meisten Galater herkamen. Aber darauf kommt er später nochmal zurück. Das heißt, es ist schon ein bisschen schockierend, dass Paulus in diesem Text tatsächlich in einer gewissen Weise und auch nur an diesem Punkt das mosaische Gesetz und die heidnischen Religionen in einen Topf wirft. Und er sagt, sie haben gemeinsam, dass sie uns zu Sklaven machen. In Vers 8 und Vers 9 wird er dann noch deutlicher. Paulus erinnert die Galater daran, wie es war, als sie Gott noch nicht kannten. Sie waren Sklaven der heidnischen Götter. Also die gibt es ja gar nicht, das sind ja nur Götzen. Doch, sie haben diesen Götzen als Sklaven gedient, haben Rituale eingehalten, haben ihnen Opfer gebracht, haben ihr Leben ihren Geboten untergeordnet. Und er sagt, wie ist es möglich, dass ihr jetzt, wo ihr den wahren Gott kennt, wieder zurückgeht zu diesen Prinzipien der Welt und wieder ihre Sklaven sein möchtet? Und zwar, indem ihr versucht, alle möglichen Gesetze zu halten, zum Beispiel jüdische Feiertage und Beschneidung und so weiter. Das steht hier für Paulus, ist es eine Rückkehr der Galater in eine Sklaverei, unter der sie in den heidnischen Religionen lebten, wenn sie den Judaisten folgen und das mosaische Gesetz halten wollen. Und Paulus sagt, es kommt für euch in dem Fall aufs Gleiche raus. Ob ihr jetzt versucht, eure heidnischen Gesetze zu halten oder ob ihr versucht, das mosaische Gesetz zu halten, das gute Gesetz, das Gott selbst Israel gegeben hat. Warum? Weil es ein Zwang ist. Weil ihr meint, das müsstet ihr tun, um Heil zu erlangen, um gerecht vor Gott zu sein. Und darum ist der Paulus ebenso unsagbar betrübt, sodass er in Vers 11 sagt, ich bin in Sorge wegen euch. Sollte es etwa umsonst gewesen sein, dass ich mich euretwegen abgemüht habe? Habe ich eigentlich an eine Wand geredet, als ich bei euch war? Und er ist sehr, sehr scharf hier, weil das für ihn so ein wichtiger Punkt ist. Er sagt, wollt ihr wirklich wieder als Sklaven leben? Nun ja, wir sind ja heute nicht in der Gefahr, dass wir das mosaische Gesetz halten möchten oder dass die Männer sich aus religiösen Gründen beschneiden lassen wollen. Aber es geht letztendlich um Sklavenmentalität. Wenn wir zum Beispiel immer fragen, darf ich das noch? Oder erlaubt mir Gott das nicht mehr? Muss ich das oder das tun, weil Gott es ebenso will? Muss ich wirklich 10% von meinem Gehalt spenden? Und wenn ja, vom Brutto oder vom Netto? Also eigentlich wäre es ja unfair, wenn es vom Bruttogehalt wäre, denn das habe ich ja schon versteuert. Darf ich denn bei der Arbeit auch mal eine Notlüge gebrauchen? Darf ich so ein bisschen bei der Steuererklärung tricksen? Ist das gerade noch so im Rahmen des Erlaubten? Paulus sagt, wisst ihr was, das ist Sklavenmentalität. Und für diese Sklavenmentalität gibt es eine wunderschöne Veranschaulichung bei Jesus. Und es ist die bekannte Geschichte von den zwei Söhnen. Der eine hält es nicht mehr aus zu Hause unter der Aufsicht des Vaters in der Gemeinschaft mit dem Vater. Er will endlich die große Freiheit und nicht mehr dieses Sklavensein zu Hause. Und er greift sich sein Erbe vorzeitig ab und haut ab. Der Ältere, der bleibt zu Hause, beim Vater. Aber auch er hat genau die gleiche Sklavenmentalität. Er sagt zu seinem Vater, so viele Jahre habe ich wie ein Sklave für dich geschuftet und mich nie deinen Anordnungen widersetzt. Aber mir hast du nie auch nur einen Ziegenbock gegeben, dass ich mit meinen Freunden hätte feiern können. Merkt ihr, was das ist? Das ist Sklavenmentalität. Beide Söhne haben nicht verstanden, was es bedeutet, Sohn zu sein beim Vater. Ja, der Jüngere hat es später verstanden, was für ein wundervolles Geschenk es ist, beim Vater sein zu dürfen, Sohn zu sein. Und ich fürchte, dass es diese Sklavenmentalität dieser beiden Söhne auch bei uns gibt. Dass wir Dinge für Gott tun mit zusammengebissenen Zähnen. Vielleicht nicht, weil wir denken, dass wir dadurch gerecht vor Gott werden oder dass wir unser Heil verdienen können. Aber weil es so sein muss. Dass wir Dienste in der Gemeinde tun, weil es eben unsere Pflicht ist. Dass wir nach Gottes Willen fragen. Aber letztlich denken, dass Gott uns etwas vorenthalten möchte, und zwar das wahre Leben, das gute Leben. Und dann erwarten wir ja auch unseren Lohn als Sklaven, wenn wir ihm gehorsam sind. Dann erwarten wir auch, dass Gott dafür sorgt, dass es uns gut geht, weil wir ja so geschuftet haben für ihn. Das ist Sklavenmentalität und das macht Paulus unsagbar traurig. Weil er sagt, Freunde, versteht ihr nicht, es ist etwas Wundervolles geschehen. Jetzt kommen wir zum anderen Teil. Ihr seid nämlich befreit durch den Sohn. Doch als die Zeit dafür gekommen war, sandte Gott seinen Sohn. Er wurde als Mensch von einer Frau geboren und war dem Gesetz unterstellt. Auf diese Weise wollte Gott die freikaufen, die dem Gesetz unterstanden. Wir sollten in alle Rechte von Söhnen und Töchtern Gottes eingesetzt werden. Gott hat einen wundervollen Plan, um die Menschheit aus der Sklaverei zu befreien. Er sendet seinen eigenen Sohn. Und der wird Mensch und wird dem mosaischen Gesetz unterstellt. Und er hält und erfüllt das Gesetz in perfekter Weise. Und damit kauft Gott die Menschen frei, die unter der Sklaverei des Gesetzes leben und es einfach nicht halten können. Und er macht sie zu Söhnen und Töchtern, so wie seinen eigenen Sohn. Das ist das Evangelium. Hör dir die Botschaft. Durch den Sohn werden auch wir zu Söhnen und Töchtern. Nicht anders und nicht ohne ihn. Es hängt alles am Sohn, an Jesus. Und irgendwie hatten die Galater das vergessen. Und darum bläut es Paulus ihnen ein, was es bedeutet, Sohn und Tochter zu sein. Weil ihr nun also seine Söhne und Töchter seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in eure Herzen gesandt. Den Geist, der in uns betet und Abba, Vater ruft. Daran zeigt sich, dass du kein Sklave mehr bist, sondern ein Sohn. Wenn du aber ein Sohn bist, bist du auch Erbe. Gott selbst hat dich dazu bestimmt. Woran merken wir denn, dass wir Söhne und Töchter Gottes sind? Dafür gibt es ja keine Urkunde. Und da kommt die dritte Person der Dreieinigkeit ins Spiel. Der Geist des Sohnes ist in unsere Herzen gesandt. Und dieser Geist bleibt immer bei uns. Und er ist es, der uns zuspricht. Du bist ein Sohn, du bist eine Tochter Gottes. Im Römerbrief schreibt es Paulus mal so in Kapitel 8. Ja, der Geist selbst bezeugt es uns in unserem Innersten, dass wir Gottes Kinder sind. Der Geist bezeugt es uns in unserem Innersten. Es steht unabänderlich fest, wir sind Gottes Kinder, wenn wir an den Sohn glauben. Gott selbst hat uns adoptiert, das ist genau das Wort, das der Paulus hier verwendet. Er hat uns mit allen Rechten und Pflichten als Söhne und Töchter adoptiert. Und der Geist in uns macht es uns bewusst. Und der Geist in uns stellt diese vertrauensvolle und liebevolle und innige Beziehung zu unserem Vater im Himmel her. Er ruft in uns, Abba, Vater, das ist einmal aramäisch, einmal griechisch. Es ist das Rufen eines Kindes, das seinen Vater ruft. In der Not, in der Angst oder einfach, weil es die Nähe seines Vaters möchte. Und stellt euch vor, das müssen wir nicht einmal selbst tun, das tut der Geist, der in uns lebt. Merkt ihr, wie der dreieinige Gott wundervoll zusammenwirkt und alles tut, damit wir als Söhne und Töchter in dieser innigen und liebevollen und lebensschaffenden Beziehung zu Gott leben können. So ist unser Gott und das sagt Paulus, das ist das Evangelium der Freiheit. Wegen dieses Werkes des dreieinigen Gottes, sagt Paulus, seid ihr nicht mehr Sklaven, sondern Söhne und Töchter. Und damit euch auch Erben. Euch gehört alles, was Gott gehört. Und genau das Gleiche sagt der Vater seinem ältesten Sohn in der Geschichte vom verlorenen Sohn. Er sagt, Kind, du bist doch immer bei mir. Und alles, was mir gehört, gehört auch dir. Du hast doch alles, weil du mein Sohn bist. Du bist doch frei bei mir. Du bist doch kein Sklave, der für mich schuftet und sich dann auch mal ein Ziegenböckchen verdient hat. Wie pervers ist das denn? Du kommst doch nicht zu kurz bei mir. Merken wir, wie dieser Sohn in dieser Sklavenmentalität gefangen war. Und der Vater sagt, das stimmt doch gar nicht. Du bist doch mein Sohn. Oder um es mit Paulus zu sagen, du hast doch das Erbe schon. Ihr dürft doch mit Gott in seiner Königsherrschaft frei leben. Und da gibt es auch einen zukünftigen Aspekt. Wir leben noch nicht völlig in der Königsherrschaft Gottes. In Vollkommenheit erwartet uns dieses Leben in der direkten Gegenwart Gottes noch. Das ist das Erbe, das wir noch erwarten. Doch dieses Erbe ist sicher, das nimmt uns niemand weg, weil Gott es so bestimmt hat. Das Leben in ewiger Verbundenheit, in der Gegenwart unseres liebenden Vaters, in seiner Königsherrschaft. Das ist so groß, so herrlich, so lebenfüllend. Wie könnten wir da noch ein Leben in Sklavenmentalität führen? Wir nehmen uns doch das wahre Leben dadurch selber weg. Ich weiß, das Leben ist manchmal schwer. Da kommt Krankheit und Verlust und Leiden in unser Leben. Und das fordert unseren Glauben manchmal ganz schön heraus, das weiß ich. Aber ich denke, das Einzige, das uns darin wirklich ermutigt und helfen kann, ist, dass wir immer wieder zurückkommen zu unserem Vater im Himmel, dass wir mit unseren Schmerzen und mit unserem Leid in seine Arme laufen und es ihm einfach klagen. Und dass wir dann die sanfte Stimme von Jesus hören, der sagt, ich weiß, was Schmerzen und Leid und Verlust bedeutet. Ich habe selber durchlebt, damit du, mein Kind, leben kannst. Und ich bereite dir eine Wohnung bei mir, in einer Welt voller Glück, ohne Leid und Schmerzen. Das bedeutet es, Sohn und Tochter zu sein. Lassen wir uns nicht in eine Sklavenmentalität hineinziehen, die uns die Freude am Leben nimmt und an Jesus, unserem größten Schatz. Amen. Ich bete noch. Vater im Himmel, ich preise dich, dass wer an den Sohn glaubt, dass er auch Sohn und Tochter von dir ist. Ich preise dich, Vater, dass wir zu dir gehören für immer. Jesus, dass du gekommen bist, dich der Welt unterstellt hast und gestorben bist und auferstanden bist, damit wir Söhne und Töchter sein können. Und Heiliger Geist, dass du in uns lebst und uns jeden Tag zusprichst, du bist ein Sohn, eine Tochter Gottes. Und ich bete, dass wir diese Sklavenmentalität, die irgendwo noch in uns ist, dass wir sie ablegen können und frei werden und die Freiheit der Söhne und Töchter Gottes und das Leben erleben. Vielen Dank, dass es möglich ist. Amen. Seid gesegnet.